Heute werden wir eine langgehende Serie oder Reihe weiterführen über das Kolosserbuch, wir haben das Kolosserbuch uns angeschaut, wann auch immer ich die Gelegenheit hatte, in den letzten 2 Jahren zu predigen. Wir haben gesehen, wie Paulus die Kolosser begrüßt und ermutigt. Wir haben gesehen, wie er über die Herrlichkeit und Überlegenheit Christi spricht, über seinen eigenen Dienst. Und wie er für die Kolosser und andere Kirchen, wie sie sich bemühte. Und dann haben wir für die ganze Zeit von Kapitel 2 gesehen, wie Paulus systematisch die Irrlehren, die die Kolosserkirche geplagt hatten, entkräftigte. Diese Irrlehren waren Lehren, die die Überlegenheit Christi verringerten und die Kolosser ermutigten, auf an anderen Quellen ihr Heil und ihre Stärke zu suchen. Letztes Mal haben wir unseren Weg durch die ersten Verse von Kapitel 3 gemacht, die ein Angelpunkt waren, hinweg von dem Angriff von Irrlehren, von diesen Irrlehren und hin zu einem längeren Teil, in dem Paulus zeigen wird, wie Christen im Lichte der Überlegenheit Christi und der Wahrheit des Evangeliums leben sollten. Heute werden wir uns den Versen 5 bis 11 von Kapitel 3 zuwenden, wo Paulus die sündige und verzweiflungswerten Zustand der Kolosser, er zeigt den Kontrast von diesem Zustand mit ihrem neuen Zustand, gerettet durch Gnade. Und er ruft sie dazu auf, dass sie in dieser Realität leben sollen. Lasst uns dieses inspirierte, widerspruchsfreie, irrtumslose Wort Gottes lesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes wird für immer verbleiben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen, um zu verstehen, wer du bist und wie wir mit dir versöhnt werden können und wie wir leben sollten im Licht davon, sondern dass du dein Wort uns gegeben hast, dass wir all diese Sachen wissen und dass wir dein Wort erforschen. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dieses Wort, dein Wort, heute zu verstehen. Nicht nur auf eine abstrakte Weise, sondern auch, wie wir es auf uns selbst anwenden können und unsere Herzen. Wir bitten all dies im Namen deines Sohnes, unseres Heilands, Jesus Christus. Amen. Die Predigt heute wird 2 Punkten folgen, 2 kontrastierenden, gegensatzstehenden. Das alte Selbst und das neue Selbst. Das alte Selbst und zweitens das neue Selbst. Unzucht, Unreinheit. Und die anderen Eigenschaften, die Paulus in Kolosser 3 auflistet, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, all das waren wir. Ich weiß, dass die Geschichte uns allen bekannt ist und dass es sehr einfach für uns ist, den gefallenen Zustand der Menschheit als einfach so anzunehmen. Aber das sollten wir nicht. Adam und Eva wurden rein und sündlos geschaffen. Sie waren sehr gut, wie Gott selbst es sagte. Sie waren frei, gut oder übel zu wählen. Sie hatten freien Zugang zu Gott, ohne irgendein Hindernis, was sie trennen würde, und sie konnten im Garten mit ihm gehen, in der Morgenkühle. Sie haben seine Gegenwart genießen können. Alle Dinge waren richtig in der Welt, um es auch presbyterianisch zu sagen, alle Dinge waren genüglich und ordentlich. Und dann an dem schicksalshaften Tag, als Adam und Eva die Frucht des Baumes nahmen und das eine Gebot des allmächtigen Gottes übertreteten, der sie liebte und sie geschaffen hatte, veränderte sich alles. Wenn wir die ersten Kapitel von Genesis lesen, dann sehen wir zuerst stechen zuerst die unmittelbaren Konsequenzen heraus. Sie werden aus dem Garten Eden entfernt, haben Eheprobleme, haben Schmerzen in den Wehen, der Erdboden wird verflucht, physischer Tod trifft sie. Aber die noch zerstörerischeren Folgen waren implizit und nicht explizit. Denn Adam war unser Bundeskopf, unser Repräsentant. Wir haben alle mit ihm gesündigt. Wir sind mit seiner Schuld über uns geboren worden und mit seinem Verlangen zur Sünde tief verwurzelt in uns. Es ist so sehr in uns verwurzelt, dass Paulus hier in unserem Abschnitt den nicht wiedergeborenen Menschen und seine Sünde als synonym, als gleichwertig betrachten oder benennen kann. Das alte Selbst und seine Handlungen, sagt er in Vers 9 und in einer anderen Übersetzung wird Vers 5 nicht genannt, wie in der ESV, tötet deshalb, was irdisch in euch ist, sondern wie in der Elberfelder, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Oder in der ESV, darum erachtet die Glieder eures irdischen Körpers als tot. Es gibt hier keinen großen Bedeutungsunterschied, aber die buchstäblichere oder wörtlichere Übersetzung zeigt, wie eng Paulus den Gläubigen vor seinem Heil mit seiner Sünde verknüpft sieht. Seine Sünde sind die Glieder seines Körpers, genauso wie seine Glieder, seine Gliedmaßen, seine Arme und Beine mit ihm verwurzelt sind, so seine Sünde. Calvin drückt es gut aus, als er sagte, dass Paulus unsere Natur sozusagen als eine Masse von verschiedenen Lastern versteht. Was sind die praktischen Auswirkungen hiervon für das Leben derer, die noch immer Sklaven ihrer Sünde sind? Paulus nennt zwei verschiedene Gruppen von Sünden, die einander in ihrer Anordnung spiegeln. Die erste Liste in Vers 5 geht von dem Ausdruck sündhafter Lust zu ihrem Ursprung. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Die zweite Liste in Vers 8 geht dagegen vom Ursprung der Missetat gegen den Nachbarn zu ihrem Ausdruck. Und zwar von Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund und dann Lüge in Vers 9. Beide enthalten Sünden, von denen die meisten Menschen wissen, dass sie instinktiv wissen, dass sie falsch sind. Unzucht, Lästerung, obszönes Reden, Lüge. Und obwohl unsere westliche Kultur in vielerlei Hinsicht Sünde verherrlicht und normal gemacht hat, sehr schnell in den letzten Jahrzehnten, würden wir trotzdem finden, wenn wir die Leute auf der Straße hier in Stuttgart befragen, dass die große Mehrheit immer noch sagt, es ist zumindest meistens falsch, eine Affäre hinter dem Rücken der Ehe, des Ehepartners zu begehen oder zu lästern oder zu lügen. Und trotzdem sind all diese Sünden extrem normal und allgegenwärtig in der Gesellschaft. Warum? Weil sie zu ihrem Ursprung eine tief verwurzelte und tief in den tiefen Ecken des Herzens verwurzelte Sündhaftigkeit haben. Jesus spricht davon in Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 28. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und dann in den Versen 21 bis 23 im gleichen Kapitel Matthäus 5 sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, ihn beleidigt, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Paulus folgt hier Jesus Fußstapfen, als er die Sündhaftigkeit des Menschen verfolgt, hinter ihre äußeren Ausdrücke. Unzucht kommt von Leidenschaft, einem überwältigenden Drang für etwas Sündiges in diesem Fall. Woher kommt diese Leidenschaft? Paulus zeigt uns zu einem üblen Begehren. Dahin, wo das Herz zuerst sich unangemessen auf etwas richtet. Eine Begierde, die dann wächst zu einem brennenden Leidenschaft. Böse Begierde. Ich denke, wir können oft die Reichweite dieser Aussagen unterschätzen. Paulus verdammt hier nicht nur Begierde mit der Absicht, eine Begierde, die eine Absicht hat, zu Unzucht oder Lust, sondern er verdammt sogar die Begierde für etwas, das nicht uns zusteht. In Vers 5 sagt er darum, Habsucht, die Götzendienst ist. Und das war, was Adam und Eva in Adam und Eva aufkam, diese Habsucht für etwas, was nicht ihnen zustand, die sie zum Fall brachte. Das brachte sie dazu, dass sie das Gebot des wirklichen, des Gottes, des himmlischen Gottes, zu übertreten. Und durch diese Habsucht zeigte sich, dass die Frucht ihr Götze wurde. Man könnte sogar sagen, sie wurde ihr Gott. Diese Habsucht kennzeichnet die sündige Natur des Menschen so sehr, dass der Autor von Genesis Kapitel 6, Vers 5 schreiben konnte, der Herr sah das Übel der Menschen und dass es groß war auf der Erde und dass jede Absicht ihrer Gedanken und ihres Herzens übel war immerfort. Diese Unordnung von angemessenen Verlangen, gerechtfertigten Verlangen, dehnt sich auch auf die Beziehungen zwischen Menschen aus. Lästerung, schändliches Reden, Lüge, dahinter finden wir Zorn. Zorn, dass die andere Person zwischen uns gekommen ist und was wir mehr schätzen als diese Person. Dieser kurzlebige Zorn kann wachsen in einen tiefgewachsenen, stets brennenden Zorn, der in Böshaftigkeit, Hass und die Absicht, die Person, die unseren Zorn provozierte, zu verletzen, wachsen kann. Und das kann von Beleidigungen oder Ähnlichem zu kaltblütigem Mord führen. Weil diese inwendigen Aspekte, die inneren Aspekte unserer Sünden zuvorkommen, den äußeren Ausdrücken von ihnen kann Jesus sagen, dass der Mann, der mit seinem Bruder zürnt oder der eine Frau lustvoll anschaut, dieselbe Strafe verdient als derjenige, der Mord oder Unzucht begeht. In beiden Fällen wurde die schlimmste Sünde bereits begangen, Ungehorsam gegen Gott. Und das Vergöttlichen einer anderen Person, eines Gegenstands oder unserer selbst anstelle von Gott. Darum sagt Paulus angemessenerweise im Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ein guter Gott, ein rechtschaffener Gott, ein gerechter Gott, ein heiliger Gott, kann nicht gedemütigt werden oder Sünde tolerieren, sondern sein rechtschaffener Zorn wendet sich gegen Sünde. Und die letzte Ankunft seines Zorns, die Umkehr der Welt, das letzte Gericht all derer, die gelebt haben oder gestorben sind und für das Übel, was sie begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist keine Frage, ob das geschieht, sondern wann. Und es gibt keinen Mann, Frau, Kind, die außerhalb der Vereinigung mit Christus nicht schuldig erklärt wird und die nicht die gerechte Belohnung für ihre Sünde erhalten. Das ist das Schicksal des alten Selbst, des alten Ichs. Jede Person, die nicht durch den Heiligen Geist erneuert wurde, verbleibt in diesem Zustand von Sklaverei zu der Sünde, von denen wir gesprochen haben, die so sehr an ihn haften, dass sie als Gliedmaßen bezeichnet werden können. Der Zorn Gottes wird auf sie kommen und nichts können sie tun, um das zu verändern. Wir benötigen einen Heiland, einen Retter. In Vers 7 macht Paulus eine wichtige grammatische Entscheidung in der Weise, wie er über die Sünden der Kolosser spricht, indem er die Vergangenheitsform verwendet. Vers 7, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Die Kolosser und ebenfalls alle Gläubigen wurden befreit von dieser Sklaverei gegen die Sünde. In Vers 9 sagt er, dass die Gläubigen den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen haben. Und wie ist das geschehen? Durch die Gnade Gottes, durch Glauben wurden wir mit Christus vereint. Wir haben nicht mehr Adam als unseren Bundesführer, Bundeskopf, sondern Christus. Und seine vollkommene Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Paulus spricht darüber länger in Kapitel 2 dieses Briefs, wo er in Versen 11 und 12 sagt, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Unser altes Selbst, unser altes Ich ist mit Christus gestorben. Die Ketten unserer Sklaverei zur Sünde sind zerstört. Und wie Paulus in den Versen 13 und 14 von Kapitel 2 sagt, der fürchterliche Zorn Gottes steht nicht mehr gegen uns und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in ihm und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat damit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Anstelle dieses alten Selbst, das gekreuzigt wurde mit Christus, das versklavt war an die Sünde, haben wir, was Paulus hier beschreibt, das neue Selbst angezogen, das in der Erkenntnis erneuert wird. Mit diesem neuen Selbst haben wir nun die Fähigkeit, das, was gut und was Gott wohlgefällig ist, zu wählen. Unser wirkliches Selbst, unsere wirkliche Natur ist nicht mehr, besteht nicht mehr aus Sünde und Laster. Stattdessen ist unser neues Selbst, dass wir unser Wesen erneuert zu werden in Erkenntnis nach dem Ebenbild unseres Schöpfers. Tag für Tag wirkt der Heilige Geist in uns, heiligt uns und erbaut uns im Glauben. Müssen wir demnach nicht mehr als Gläubige gegen die Überbleibsel der Sünde kämpfen in unserem Leben? Können wir uns zurücklehnen und vertrauen, dass der Heilige Geist das alles wegmachen wird? Unsere restliche sündhafte Natur, und dass wir nicht mehr gegen unsere üblen Absichten und Neigungen kämpfen müssen? Oder, wie einige in der Kirchengeschichte gesagt hatten, ist Sünde nicht mehr wichtig? Ist es der Fall, dass weil Christus für unsere Sünden gestorben sind und wir durch ihn bei unserem Tod heilig und verherrlicht werden, dass wir jetzt während unseres Lebens sündigen können, rücksichtslos? Wie Paulus in Römer 6, Vers 2 sagt, das sei ferner. Wie können wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Stattdessen sehen wir, dass wir aufgerufen werden, unsere Glieder zu Tode zu bringen und die Sünden des alten Selbstes wegzuschaffen. Genauso wie wir früher in der Wirklichkeit unseres versklavten und sündigen alten Selbstes gewandelt sind, genauso müssen wir jetzt in der Wirklichkeit unseres befreiten und heilig werdendes neuen Selbstes leben. Das ist vielleicht schwer zu verstehen, wie wir mit einer, diese Vorstellung, dass wir mit einer, aber Calvin drückt es hilfreicherweise so aus: Leben und Gehen unterscheiden sich einander wie Wirken oder wie Macht oder Vermögen von Handlung. Leben kommt zuerst, Gehen kommt danach. Genauso eben wie Vermögen von Handlung. Es ist unmöglich, etwas zu tun, ohne das Vermögen es zu tun. Aber das Vermögen es zu tun, hat keine Wirkung, außer wenn wir es ausüben. Gleichermaßen müssen wir Gläubige unsere neue Freiheit benutzen, um Sünde zu töten. Und zwar nicht nur oberflächlich. Wir müssen mit der Hilfe des Heiligen Geistes unsere Sünden an ihrer Wurzel angehen. Nämlich in den Neigungen unseres Herzens, der Gedanken unseres Herzens. Wir müssen uns dauernd neu ausrichten von den Dingen, die unser sündiges Fleisch anbeten will, hin zurück zum einzig wahren Objekt unserer Anbetung, nämlich unserem Gott. Genauso wie Paulus die Weise beschreibt, in denen Individuen verletzt wurden durch Sünde in den Versen 8 bis 9 von Kapitel 3, zeigt er, wie sie wiederhergestellt werden in Vers 10 bis 11. Und den neuen Menschen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude und so weiter, sondern Christus alles und in allem. Es gibt keinen Griechen noch Juden. Die Hindernisse zwischen den Völkern und den Hintergründen und Ländern sind abgerissen. Christen aus Deutschland und den Vereinigten Staaten. Wir alle werden mehr und mehr in Einheit mit unseren Geschwistern in Christus gebracht, die in demselben Prozess sich befinden. Und Hindernisse werden ausgerissen, die uns sonst trennen würden und Feindschaft in uns sehen würden. Auch Geschwister aus Korea, aus Brasilien und aus der gesamten Welt haben jetzt mehr miteinander gemein und mehr natürliche Einheit miteinander als mit denjenigen aus ihrem eigenen Land, die keine Gläubigen sind. Es gibt nicht mehr beschnitten und unbeschnitten sein. Die Trennung zwischen Juden und Heiden. Das Verringern des Großteils von Gottes Volk auf ein einziges Land besteht nicht mehr. Beschnitten sein zählt nicht mehr, weder positiv noch negativ. Kein Barbar oder Sküte ist mehr da. Das Evangelium ist nicht begrenzt oder nur anwendbar auf Völker, die wir überlegen erachten könnten. Die Griechen hatten genauso alle Völker außerhalb ihrer selbst Barbaren genannt. Und die Skythen hatten sie insbesondere verachtet. Kommentatoren nennen ganz viele Texte aus den Jahrhunderten von der Zeit Pauli, um zu zeigen, dass die Skythen als ein besonders brutales, wildes Volk angesehen wurden, unfähig, ein zivilisiertes Leben zu leben oder ein Wissen von Religion oder Philosophie zu erhalten. Es gibt da Geschichten von verbrennenden Städten und die Skythe haben auf fürchterliche Schrecknisse, würden daraus Freude ziehen. Aber Paulus zeigt, dass sogar dieses Hindernis abgerissen wurde. Das Evangelium ist genauso da für die Skythe wie für die Griechen oder die Juden. Und der skythische Christ ist genauso würdig für Liebe und Respekt wie der griechische oder der jüdische Christ. Schließlich sagt Paulus, dass es hier keinen Sklaven oder Freien mehr gibt. Auch diejenigen, die Sklaven, die als in der griechischen Kultur, der vornehmlich griechischen Kultur in Kolosse als weniger menschlich angesehen wurden oder als sogar als Gegenstände, Sklaven. Auch die waren nicht ausgenommen von dieser Zerstörung von Hindernissen oder Mauern. Es muss eine besonders eingängige Anwendung gewesen sein, dass der Brief zu Philemon auch einem Mitglied der Kirche, dieser Kirche, geschrieben wurde und fragte das darum, dass der geflohene oder entflüchtete Sklave Onesimus wieder zurückgebracht werden würde und angenommen werden würde als ein Bruder in Christus. Selbst die größten Hindernisse in der Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die größten Hindernisse, die im Gesetz und in Tradition verwurzelt sind, können nicht der Einheit widerstehen, die das Evangelium in Christus bringt. Obwohl wir alle immer noch Rollen und Pflichten haben und vielleicht einer Vorgesetzter ist als der andere und wir alle beeinflusst werden durch die Kulturen, sind wir alle Brüder in Christus, Geschwister in Christus. Und es wird eine Zeit geben, wo alle Unterschiede weggenommen werden, wo ein Kolossersklave anbeten wird neben einem amerikanischen Soldaten, wo ein deutscher Ingenieur anbeten wird neben einem Stammesgenossen aus Papua-Neuguinea, wo ein Reformator anbeten wird neben den treuen Propheten Israels. Und es wird nicht Barrieren geben von Sprache oder Kulturverständnis, sondern Einheit. Einheit in Christus, die alles überstrahlen wird, was uns trennen könnte. Und Christus wird, wie Paulus sagt, alles und in allen sein. Wenn es jemanden heute hier gibt, der das Gewicht der Sünde, des Gerichts fühlt, das Gewicht der Hilflosigkeit der menschlichen Kondition außerhalb Christi, und wenn jemand die Schönheit des neuen Selbst verlangt, erneuert zu werden im Bild Christi und Einheit in ihm zu finden, aber weiß, dass er es noch nicht hat, dass sie es noch nicht hat. Ich flehe euch an, tut Buße und legt euren Glauben in Jesus Christus und in ihm allein für dein Heil. Nichts anderes musst du tun. Nichts anderes kannst du tun, um gerettet zu werden. Und du wirst nicht ausgestoßen. Du wirst willkommen geheißen. Als ein lang verlorener Sohn oder eine Tochter, und sogar die Engel im Himmel werden feiern. Für alle diejenigen, die Christus kennen und die diese Wirklichkeit erfahren haben, lasst uns angerührt werden, bewegt werden für einen neuen Hass gegenüber unserer Sünde. Und lasst uns ermutigt werden durch die Realität unseres neuen Selbstes, dass sie jetzt schon existiert. Und lasst uns bemühen, unsere Geschwister in Christus so zu lieben, wie es die Wahrheit der Einheit, die wir haben, darlegt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir und preisen dich, dass du uns befreit hast von so einem hilflosen Zustand, dass du in Christi Tod unser altes Selbst zu Tode gebracht hast und dass in seiner Auferstehung, in unserer Auferstehung mit ihm du uns ein neues Selbst gegeben hast, dass du uns erneuerst. Herr, dass auch wenn unsere Pilgerschaft hier auf dieser Erde teils schwer ist, dass wir uns darauf blicken können, dass es einen Tag kommen wird, an dem keine Tränen, noch kein Geschrei und kein Tod mehr geben sein wird, wo wir endlich vollkommen sein werden, wie wir es sollten, wo Sünde keinen Platz mehr in unserem Leben haben wird und wo wir dich von Angesicht zu Angesicht anbeten werden, umgeben von unseren Geschwistern. Dafür danken und bitten und preisen wir dich. Wir danken und preisen dich auch für deine Güte und deine Barmherzigkeit. Lass uns niemals die Wahrheit deines Evangeliums vergessen und rühr uns an, dass wir dich neu lieben, Tag für Tag. Wir bitten all diese Dinge, Vater, im Namen deines herrlichen Sohnes Jesus Christus und unseres gesegneten Heilands Jesus Christus. Amen.